Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Herzlich willkommen zu Plus 1. Wir haben viel vor heute. Ein Gerät geht von Hand zu Hand und gibt einfach nicht den Geist auf. Wir werden heute eine junge Frau kennenlernen, die für sich feststellt, dass sein eigenes Leben vielleicht wichtiger ist als Tradition und das, was sich ihre Familie von ihr wünscht.
Oh my God, Hausmeister gave me the keys and he said, okay, this is your room. Wow, like for the first time in my life, I have my own space. It was so amazing.
Ja, das Gefühl hatten wir vielleicht alle schon mal. Man steht in seiner eigenen Wohnung, hat gerade die Tür aufgeschlossen. Ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit, wie es mit dieser jungen Frau weitergeht. Dazu später mehr. Und ich habe mir auch wie in allen Ausgaben von Plus 1 ein Plus 1 mitgebracht. Ein Gast, es ist ein lieber Freund. Herzlich willkommen, Frank Künster bei Plus 1.
Hallo Caro, schön, dass ich da sein darf.
Also, du bist jetzt nicht die Art Freund, die man sich nach zu Hause einlädt und Käffchen trinkt, sondern eigentlich jemand, dem man immer nur nachts begegnet und oft auch unverhofft. Ja, jetzt rattert es bei Ihnen vielleicht und jetzt denken Sie, na, was ist denn der Mann? Busfahrer in einem Nachtbus? Nein, Frank Künster ist im Berliner Nachtleben sehr tief verwurzelt. Er ist der Schutzpatron der Nachteulen. Hätte das Nachtleben von Berlin ein Wappentier, du wärst darauf abgebildet, würde ich sagen. Türsteher bist du ja eigentlich, so habe ich dich kennengelernt. Mittlerweile warst du auch Clubbetreiber und du bist auch Filmproduzent. Als Türsteher aber kennen dich die meisten Leute. Und ja, hier ist vielleicht mal eine ganz kurze Geschichte über dich, die dich, finde ich, ganz gut erklärt. Und zwar hattest du deinen eigenen Club, das King Size, und hast dort aber auch an der Tür gesessen und den Türsteher gemacht. Und da wollte an einem ziemlich vollen Abend ein junger Mann rein. Und dann hast du dir, ich würde mal so sagen, 25 Minuten Zeit genommen, um dem ganz ruhig zu erklären, hör mal, heute wird das nichts hier, komm doch vielleicht ein anderes Mal wieder. Du bist doch ein netter Junge, das ist doch schön, die Nacht ist jung, geh doch vielleicht woanders hin. Und er war dann auch irgendwann sehr aufgebracht und wütend, aber da hast du dich nicht von mitreißen lassen. Ist diese Art, mit solchen Leuten zu reden, etwas, das du langsam lernen musstest oder konntest du das schon immer?
Also ich glaube, das langsam Lernen ist immer Teil des Prozesses, aber natürlich habe ich so eine Veranlagung dazu, Geduld zu haben und Verständnis für die Nöte und Sorgen und Wünsche der Menschen. Und naja, deshalb fiel es mir nicht schwer, eben sanft mit ihnen umzugehen und ihnen sanft zu sagen, es geht nicht.
Man muss ja auch sagen, also im Berliner Nachtleben, die Leute, mit denen du da zu tun hast, sind ja allermeistens nicht nüchtern, also gar nicht nüchtern. Also eher total irgendwie wirr im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich so gut mit solchen Leuten reden kann. Gibt es, dass man einen bestimmten Ton anschlagen muss, wenn man merkt, der auf der anderen Seite ist eigentlich gar nicht so ganz bei sich?
Also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber man muss schon so ein bisschen wie mit einem Kind reden. Also ja. Liebevoll, verständnisvoll, direkt, klar
ja.
Und eindeutig. Und dann geht es meistens schon.
Ja. Ist es wahr, dass du noch nie wirklich handgreiflich geworden bist in deiner Eigenschaft als Türsteher?
Nein, das stimmt nicht. Ich musste tatsächlich schon handgreiflich werden, aber ich habe es mal ausgerechnet. Also ich habe ungefähr 9000 Mal an der Tür gearbeitet in den letzten 28 Jahren.
Ja.
Vielleicht waren es auch nur 8500 Mal, das weiß ich nicht mehr genau. Und in dieser großen Zahl von Nächten, die ich gearbeitet habe, musste ich ungefähr 20 Mal handgreiflich werden. Was aber als Prozentsatz unglaublich gering ist, wenn man halt überlegt, dass ich jede Nacht Menschen dismissed habe und
ja.
Nein gesagt habe, 100.000 Mal.
Ich weiß auch, ich habe irgendwann mal gelernt, warum du Nein sagst. Und zwar hast du mir gesagt, du begreifst dich als Künstler, du machst Kunstwerke aus Menschen. Also du stellst sozusagen die Gruppe zusammen, die dann in dem Club zusammen feiert. Und das ist so eine Art Gemälde.
Naja, Gemälde, ich würde es nicht nennen, ich würde es soziale Skulptur nennen.
Ja, oh.
Und jetzt kommt wieder was Arrogantes, so nach Beuys, also jede menschliche Interaktion kann ein künstlerischer Akt sein. Und du hast es ja schon eingeleitet, also ich beeinflusse die Menschen auf eine bestimmte Art, dass sie auf eine andere Art miteinander interagieren.
Ja. Und wie kommt es, dass immer so viele junge, schöne Frauen um dich drumherum sind? Da kannst du wirklich jeden fragen. Siehst du irgendwo Frank Künster hängen? Ich will gar nicht sagen hängen oder kleben, weil das würde diesen süßen Frauen nicht gerecht werden. Aber es sind immer viele Frauen an dir dran, um dich herum. Was haben die von dir? Was versprichst du denen? Was hast du an dir? Warum ist das so?
Also versprechen tue ich denen gar nichts. Aber es ist so, und ich hoffe, das klingt für euch da draußen nicht so absurd, dass ich bin eine starke männliche Person. Also ich bin 1,85 Meter groß, wiege 130 Kilo, ich bin auch so, ja. Aber ich bin mir meiner Weiblichkeit bewusst. Und weil beides bei mir stark ist, kann ich also väterlich beschützend und mütterlich verzeihend und liebevoll gleichzeitig sein. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft dabei.
Wow. Also arrogant würde ich jetzt nicht dazu sagen, aber du machst schon einen sehr selbstbewussten Eindruck. Wir werden hier gleich mit Henrike Möller sprechen, die sich über alternative Lebensentwürfe Gedanken gemacht hat. Vielleicht kann ich sie ja auch schon mal reinbringen. Henrike Möller, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Anders leben ist etwas, worüber du dir Gedanken gemacht hast. Wir haben natürlich mit Frank Künstler jetzt hier jemanden im Studio, der tatsächlich ganz anders lebt als die meisten anderen Menschen. Würdest du das auch unterschreiben, Frank?
Nein.
Nein.
Wieso nicht? Du bist immer nur nachts unterwegs, du siehst kaum Tageslicht. Du lebst schon anders als die meisten anderen Menschen, da kann man nicht einfach Nein sagen.
Naja, so ein bisschen anders vielleicht, aber nicht ganz anders. Also ich gehe ganz normal zur Arbeit, ich kaufe Essen ein, ich habe eine Wohnung. Und ich interagiere mit Menschen ganz normal, also deshalb finde ich es nicht so ungewöhnlich. Ich arbeite halt zu anderen Zeiten als andere Menschen, aber Zeit ist nur so ein Konstrukt, das für mich keine Bedeutung hat.
Dann ist Einkaufen gehen und soziale Interaktion möglicherweise der kleinste gemeinsame Nenner. Ich würde ja auch sagen, wir leben alle anders, aber du hast mir neulich verraten, Henrike, dass du das Gefühl hast, wir machen irgendwie alle ein ähnliches Leben.
Ja, ich finde schon. Also ich bin jetzt so in dem Alter, ja, ich bin 32 jetzt geworden, wo alle um mich rum anfangen, Kinder zu kriegen und zu heiraten und zusammenzuziehen. Und sich auch noch ein Haus zu bauen vielleicht. Und da ist mir einfach so aufgefallen, irgendwie haben alle den gleichen Lebensentwurf. Alle wollen Familie, alle wollen möglichst viel Geld verdienen. Und wir fühlen uns alle immer
Mixer
so schrecklich.
Mixer richtig bedienen, immer einen Parkplatz vor der Tür
finden Freunde,
und eine
die haben
ganz
so einen Mixer
tolle
inzwischen.
Große Liebe.
Ja, und wir fühlen uns alle immer so schrecklich individuell, aber eigentlich sind wir es überhaupt nicht. Mhm. Und das war so der erste Grund, wo ich mir dachte, ja, wo sind denn eigentlich die Leute, die das nicht wollen? Ja. Und der andere Grund war, dass ich selber so ein bisschen mir aufgefallen ist, dass ich unter diesem Leistungsdruck, den die Gesellschaft ausübt, so immer mehr drunter leide. Dieses Gefühl immer, ich muss immer besser werden, ich muss immer erfolgreicher werden, immer mehr, immer 150% geben, dieser Selbstverwirklichungsdruck auch. Ich meine, wieso muss ich mich denn selbst verwirklichen?
Ich fühle dich also so sehr in diesem Moment.
Das hat man so verinnerlicht und ich leide da immer mehr drunter und würde gerne da rauskommen aus diesen Mühlen. Und deshalb wollte ich gerne Leute treffen, die das geschafft haben.
Dich zum Beispiel meinst du?
Mich
du
zum
hast
Beispiel.
Das geschafft. Ja, wen hast du denn getroffen?
Zum Beispiel Paul. Paul hat seinen Job gekündigt, der war im Marketing und da eigentlich auch ziemlich erfolgreich. Und irgendwann dachte er, nee, ey, ich will nicht auf mein Leben zurückblicken und sagen, ich hatte einen tollen Job. Ja. Also das kann doch nicht alles sein.
Ja.
Dann hat er seinen Job gekündigt und hat sich einen Van geholt, den ausgebaut und ist losgefahren.
Was macht er jetzt?
Der ist immer noch unterwegs. Der ist fulltime unterwegs. Wir laufen jetzt zu deinem Van. Wo hast du den denn geparkt?
Ist gleich da vorne.
Ist auf jeden Fall nicht zu übersehen mit der orangenen Farbe.
Das ist jetzt ein alter Mercedes, den habe ich jetzt schon mehrfach umgebaut.
Man sieht ihm die Jahre schon an, ne, von außen.
Der ist einfach ja auch schon auf der höchsten Straße der Welt gefahren. Ich habe damit schon zweimal die Welt umfahren mit dem Ding von Kilometern her.
Wollen wir reingehen? Das ist schon mal sehr gemütlich. Eine graue Sitzbank. Ist auch recht groß. Dann gib mir doch mal eine kleine Führung.
Also fangen wir mal ganz vorne an. Wenn man durch die Eingangstür reingeht, ist dann erstmal ein kleiner Ofen. Wenn hier draußen 0 Grad sind und du sitzt hier drin und da flackert dann so das Licht vom Ofen, ist schon was ganz Feines.
Und da sind noch so süße Lichterketten. Aber wo ist jetzt dein Hausstand hier drin? Ich sehe jetzt gar nicht mehr so viel Ablagefläche. Ah, oh, wow. Regale zum Rausziehen, ist ja richtig cool.
Also wie du siehst, hier gibt es tatsächlich so viel Stauraum in dem Auto.
Und worauf du da gerade so lässig chillst mit deiner Cap und deinem grauen Shirt, das ist die Küche, nehme ich an.
Ist tatsächlich mein Lieblingsplatz zum Sitzen. Man sitzt ja so ein bisschen erhöht.
Ich mache mal ganz kurz die Tür auf, oder?
Das ist ganz gut warm, ja. Jetzt hast du das alles selber ausgebaut. Alles hier, diese Holzvertäfelung, die Holzmöbel. Woher kannst du das?
Ich konnte es gar nicht. Ich habe das Ding eigentlich auch blind gekauft. Ich habe auf dem Rückweg auch Motorschaden gehabt beim Kauf und habe mich dann einfach damit beschäftigt nach und nach. Try and error.
Weil du das so erzählst, als wäre das ja das Einfachste der Welt, mal eben so ein Van hier auszubauen.
Ich hatte, glaube ich, noch nie ein großes Problem, damit Entscheidungen zu treffen. Deswegen bin ich in meinem Beruf auch relativ schnell weit gekommen. Ich war Head of Marketing in einem Startup in Berlin. Ich habe meinen Job mega geliebt. Hab schon verstanden, dass die Bezahlung in Berlin in den Startups nicht so gut ist für die ganze Arbeit, die du da machst. Und darum ging es mir aber eigentlich gar nicht. Mir geht es in meinem Leben sowieso irgendwie nicht um Geld. Mir ging es eher darum, dass ich in meinen jungen Jahren meine Zeit irgendwie mega verschenke. Und vor allen Dingen für Arbeit. Und Arbeit, die mir am Ende ehrlich gesagt auch keiner so richtig dankt. Ich werde nicht stolz darauf sein, dass ich einen geilen Job gehabt habe. Und deswegen habe ich halt gesagt, ja, da muss jetzt mal lieber schnell was ändern. Also, als ich das Auto gekauft habe, hatte ich noch nicht den Plan, darin zu leben. Es ist dann sukzessive daraus so mehr entstanden, aber das war auch so ein Prozess. Also ich bin in Berlin nicht losgefahren, weil es ja irgendwie scheiße ist. Ich will halt die Welt kennenlernen und Menschen, die dort leben, irgendwo in Tadschikistan auch verstehen. Aber es bedeutet natürlich auch einfach Verzicht, Verzicht von Komfort. Der springende Punkt dabei ist, dass deine Seele nicht so richtig ruhen kann.
Du lebst ja inzwischen von deinem Reiseblog.
Ich habe bei mir ja mittlerweile mehrere Leute, die ja an meinem Blog auch mitarbeiten. Und ich habe extra das eingeführt, dass es keine Deadlines gibt. Also wir arbeiten alle quasi ohne Zeitvorgaben. Das ist mir mega wichtig, weil es gibt mal Tage oder Wochen, da arbeite ich mal vielleicht einen ganzen Monat mal gar nicht. Also hauptsächlich, wie ich Lust habe auch.
Aber trotzdem, wie schafft man das? Weil jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, da habe ich so diesen Moment, wo ich denke, ich würde wirklich gern weniger arbeiten, diesen Leistungsdruck ablegen. Also ich immer denke, ich müsste noch besser und noch schneller und noch weiter. Die Erkenntnis zu haben, ist ja das eine, aber dann auch wirklich was zu ändern.
Also sich selbst zu überwinden und zu sagen, ich verlasse jetzt mal meine Komfortzone, um mich vielleicht selber zu entwickeln, so wie ich mir das gerne wünsche, ist eigentlich... Ja, klingt irgendwie schwierig, aber eigentlich ist es das auch nicht. Man muss es tatsächlich nur machen, weil um zu einem außergewöhnlichen Ergebnis zu kommen, benötigt es ja einfach nur ganz normale Schritte, die total gewöhnlich sind. Und wenn man sich einmal ein Ziel gesetzt hat für ein Thema, dann musst du nur diese gewöhnlichen Schritte machen, wie morgens aufstehen, heute mache ich das. Heute mache ich das fertig und heute mache ich das fertig, um zu diesem außergewöhnlichen Ergebnis zu kommen.
Ja, es klingt trotzdem, es klingt immer so easy aus deinem Mund.
Ja, es ist ja auch,
also vielleicht macht man sich dann selber so schwierig, wenn man immer...
Kommen wir zu dem Thema Angst. Angst ist ja nichts Reales. Angst ist ja nur das, was wir in unserem Kopf haben. Und da spielen ganz viele Faktoren mit eine Rolle. Also vor allen Dingen, was man so gelernt hat, was die Eltern einem so beigebracht haben. Und das heißt aber nicht, dass es unbedingt richtig ist. Und ich finde, Scheitern sollte mit zum Leben tatsächlich auch dazugehören. Wenn bei mir mal irgendwann das alles nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann komme ich auch wieder nach Berlin zurück, ziehe wieder eine Wohnung und mache wieder einen Job.
Jetzt bin ich hier vorgeklettert auf den Sitz und man sitzt hier auf jeden Fall sehr komfortabel. Hier ist extrem viel Platz. Was ist das hier?
Kirgistan ist eine Adlerkralle.
Wow, das ist schon auch ein bisschen eklig. Aber ist das ein Glücksbringer? Oder?
Die sind alles voller Glücksbringer.
Genau. Wie schnell kann der fahren?
Sagenhafte 75 bis 80 km/h. Und da ich keinen Zeitdruck habe meistens, ja, ist es auch vollkommen in Ordnung.
Ich mich schon die ganze Zeit frage, wo ist eigentlich das Klo?
Sitz drauf.
Ich sitz drauf.
Also ich muss sagen, was mich jetzt am meisten gerade beeindruckt hat daran, ist, dass dieser Mann noch einmal klar und deutlich sagt, Angst ist nicht das, was wirklich da ist, sondern Angst ist etwas völlig Unreales, was uns die ganze Zeit verfolgt. Und wenn man es schafft, das abzulegen, kann man auch so leben, wie er das tut.
Ja, der ist sehr furchtlos gewesen, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mich so ein bisschen durch ihn manchmal fast ein bisschen provoziert gefühlt, weil er immer sagte, es ist alles so einfach, sein Leben ändern, einfach ein Van kaufen, losfahren, ist so easy. Ja. Und ich dachte immer so, nein, nein, nein. Aber ich glaube, er weiß einfach ganz genau, was er will. Und ich weiß das zum Beispiel einfach noch gar nicht richtig. Und das hat er mir so ein bisschen vor Augen geführt.
Naja, möglicherweise ist es auch so ein bisschen die Sorge, dass man seinen doppelten Boden verlieren könnte.
Ja.
Also so, dann würde ja möglicherweise auch nichts groß passieren. Dann muss man eben ganz von vorne anfangen. Man ist ja immer noch ein junger, gesunder Mensch, der irgendwelche Möglichkeiten ergreifen kann.
Ja.
Aber das ist es vielleicht, wovor wir uns fürchten. Ja, sehr schön. Dann freuen wir uns natürlich schon sehr auf die nächste Woche, wo Henrike Möller wiederkommt, dann mit einem völlig anderen, alternativen Lebensentwurf. Danke dir. Bis dahin.
Gern.
Martin Kess ist uns aus Köln zugeschaltet. Ihr kennt ihn natürlich aus seinem Pardiologie-Podcast bei Spotify oder ihr kennt ihn auch als Frag Martin. Woche für Woche fragen wir ihn Sachen. Heute Mental Load. Ist dir dieser Begriff schon untergekommen, Martin? Hallo, und was hältst du davon?
Ich kenne nur Lodenmäntel. Also das, aber das ist das nicht, ne?
Nein.
Aber ich weiß, also abgesehen von davon, ich weiß wirklich nicht, also Mental Load.
Darf ich dir ganz kurz erklären? Last, ne? Soll ich es dir kurz erklären, was, also wie man es ungefähr zusammenfassen kann? Also im Grunde sagt der Begriff nichts anderes, als dass es neben den sichtbaren Aufgaben im Alltagsleben sehr viele unsichtbare Aufgaben gibt, die jetzt nie so explizit genannt werden, die aber alle nebenher gedacht, geplant und erledigt werden wollen. Sagen wir das Nachkaufen von Mülltüten, das Bereitstellen von frischen Handtüchern. Hier könnte man mal wieder saugen, sowas in der Art.
Ah, also das ist jetzt alles im weitesten Sinne aus der Kategorie Haushalt. Gehört dazu auch, wir müssten unbedingt bei den Nachbarn das Baby angucken?
Nein.
Das gehört nicht dazu.
Nein, das gehört nicht dazu. Aber was zum Beispiel dazugehört und was viele Frauen sich so aufladen, ist, ich musste noch einen Möhrenkuchen machen, weil der Lasse Finn Geburtstag hat. Und wenn wir zu Lasse Finns Geburtstag gehen, können wir da nicht ohne Möhrenkuchen hin. Also Aufgaben, die man sich im Grunde wie so zusätzlich drauflegt, ja, die es vielleicht jetzt gar nicht unbedingt bräuchte.
Weil der Mann nämlich sagen würde, wieso? Wir können den Kuchen doch auf dem Weg zu Lasse Finn beim Bäcker kaufen.
Ja, vielleicht. Also ich habe mit Mental Load das folgende Problem. Erstmal ist es, erstmal ist es so, dass es nur Frauen zugeschrieben wird. Ja? Man sagt, nur Frauen sind diejenigen, die ihren Haushalt kleinteilig im Blick behalten. Und Männer sind diese stumpfen Idioten, die das einfach nicht mitbekommen. Das, da habe ich schon mal ein Riesenproblem, weil das einfach so nicht in allen Fällen stimmt. Mag Einzelfälle geben, wo das so ist. Und das andere ist, dass Mental Load ja nichts anderes ist als ein neues Wort für Erschöpfung. Und das, meine Güte, haben wir ja im Griff. Also ob wir, weißt du, wir müssen nicht irgendwie noch einen Kuchen backen. Wir müssen dafür sorgen, dass genügend im Kühlschrank ist, dass alle was zu essen haben. Wir müssen dafür sorgen, dass saubere Wäsche da ist. Aber darüber hinaus kann man ja gucken, dass man dies und das einfach nicht macht, wenn es einem zu viel ist.
Ich bin auf jeden Fall einer der Männer, die da nicht in dein Schema passen, weil ich genau das auch mache. Also ich bin da richtig wie eine Hausfrau und richtig penibel und kenne das total. Also die Lampe da oben, die Glühbirne, die ist jetzt schon so lange kaputt, das scheint allen anderen total egal zu sein. Ich mache das dann. Ja, gut. Ne?
Ja, das ist bei uns zu Hause zum Beispiel auch so. Also das ist allen egal, dass die Lampen kaputt sind und irgendwann macht das dann.
Also weil du das am Anfang so erzählt hast, als dass die Frau immer alles da penibel in Ordnung halten muss, ne? Dann habe ich direkt daran gedacht, so jetzt ganz archaisch hat es natürlich was damit zu tun, dass früher die Höhle die Abteilung der Frau war, weil der Mann war ja immer unterwegs. So, aber das ist ja nicht mehr so. Insofern ist das auch keine Legitimation mehr dafür. Ich glaube, dass die Männer viel, also immer Ausnahmen gibt es, aber die Tendenz, die Männer sind viel leichter, viel besser darin abzuschalten. Denen ist das einfach egal. Die, wie auch mit dem Kuchen, die schämen sich auch nicht, wenn die mit einem Kuchen vom Bäcker ankommen.
Aber findest du nicht, dass die Frauen dann einfach auch aufhören sollten, sich zu schämen, wenn sie mit einem Kuchen vom Bäcker kommen, statt mit einem selber machen?
Total. Also ich bin total dafür. Also ich bin da ja wirklich Feminist. Also ich meine, ich finde das absolut. Die Frauen müssen sich ändern, weil sie können den Mann nicht ändern. Wenn sie versuchen wollen, den Mann dahin zu bringen, oder jetzt auch andersrum, wenn ich als Mann versuche, meine Frau dahin zu bringen, so zu werden und diesen Blick zu haben, wie ich den habe, das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Also muss die Frau lernen, let it all hang out, weißt du?
Ja, also ich meine, da können wir jetzt tatsächlich gar nicht groß rumdiskutieren. Das ist tatsächlich auch meine Ansicht. Ich habe mir noch aufgeschrieben hier, Sauberkeit ist auch nicht alles. Also wenn es dann manchmal wirklich nicht möglich ist an einem Tag, weil man so viel zu machen hat, ja, dann ist halt dich der Boden gewischt.
Aber ich habe das Gefühl, also ich kenne mittlerweile auch sehr viele Frauen, die das sehr erfolgreich hinkriegen. Und ich kenne auch viele Männer, die ordentlicher sind, ne? Ja. Also ich finde, dass sich das lässt sich nicht mehr so leicht auseinandertrennen in so das alte Klischee. Aber es ist ja auch egal, ob der Mann darunter leidet oder die Frau. Wenn du darunter leidest, bin ich der Meinung, musst du dich ändern und musst dich versuchen, lockerer zu machen und das wahrscheinlich mal richtig üben. Und du kannst nicht erwarten, also du, wenn du darauf wartest, dass der Mann dann den Möhrenkuchen zu Hause backt, das wird er nicht tun. Also locker machen.
Ja.
Und sich nicht schämen. Klar, ich weiß, dass Frauen tendenziell sich immer viel mehr
Frauen
den Kopf
schämen
zerbrechen.
Sich immer schnell,
Ja, genau. Oder die denken, oh Gott, wie sieht das hier aus? Das ist natürlich alles totale Sozialisationsscheiße.
Ja.
Das ist ja nichts, da muss man durchbrechen.
Kann es denn aber vielleicht, sagen wir mal, eine gerechte Verteilung von Verantwortung in Familien geben? Also jetzt so jenseits der Geschlechterfrage, dass man einfach so sagt 50-50?
Also wenn ich weiß, dass mir was besonders leicht fällt und ich das sozusagen im Vorbeigehen erledige und ich gleichzeitig weiß, dass das für meine Frau eine Höllenqual ist. Ja, also so.
Eine Glühbirne reinzudrehen.
Ja, nee, das nicht, aber sagen wir mal so Behördensachen und so. Ne? Charlotte hat so eine Hitchcock-artige Autoritäts- und Polizeiangst und die duckt sich eher weg, anstatt, was weiß ich, den Brief zu öffnen oder geschweige denn zu bearbeiten. So, wenn ich das doch weiß, dann kann ich ja aushelfen und das machen.
Ich kenne das.
Ja. So, und deswegen, ich finde das mit dem fair und gerecht, weißt du, es ist so.
Ja.
Wie soll man das austarieren?
Nein, das war jetzt auch nur eine Frage, die ich, glaube ich, der Vollständigkeit halber stellen wollte. Mhm. Weil was wir jetzt beide gemacht haben, ist zu sagen, in der ganzen Welt sagen Frauen im Moment, oh, jetzt weiß ich endlich, warum es mir so schlecht geht. Ich habe Mental Load. Das ist ja jetzt gerade eine Welle, die seit Februar diesen Jahres über die ganze Welt geht. Und wir beide sagen jetzt einfach gerade, das gibt's eigentlich gar nicht.
Nee, Entschuldigung. Ich finde nicht, dass wir sagen, das gibt es nicht, sondern ich möchte sagen, befreit euch davon. Das ist nicht naturgegeben oder gottgegeben oder was auch immer, sondern man kann darüber hinwegkommen. Das, finde ich, ist das Wichtige.
Ja, dann haben wir doch das zu einem sehr schönen Abschluss gebracht.
Ich hoffe. Macht einfach alles anders als eure Eltern. Könnte man auch noch hinzufügen.
Macht einfach alles anders als eure Eltern. Vielen Dank, Martin. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao. Frank Künstler, Lieblingsgast, guter alter Freund, Türsteher, Filmproduzent, Frauenversteher. Das war mir alles klar bis vor kurzem. Aber es hat sich kürzlich eine Party ereignet. Wir waren auf einer Geburtstagsparty beide eingeladen und sind fürchterlich aneinander gerasselt.
Ich fand es nicht so fürchterlich.
Ich schon. Weil ich war einfach so erschüttert, weil wir uns nicht einigen konnten über die Frage, sind Frauen die schlechteren Autofahrer? Ich habe das mal so in den Raum geworfen, Frauen sind die schlechteren Autofahrer, habe ich gesagt.
Ich finde das nicht.
Du findest das nicht. Warum finde ich, Frauen sind die schlechteren Autofahrer? Ich finde, dass die Frauen auf eine Art und Weise den Flow behindern. Die sind etwas ängstlicher, weil Männer mehr aufs Gas treten. Ich gehe da jetzt ganz bewusst mit diesen Klischees um, weil ich den Straßenverkehr beobachte und zwar vom Beifahrersitz aus. Und ganz bewusst benutze ich also diese Klischees. Sie sind vorsichtiger, sie möchten nichts falsch machen, sie warten mehr ab. Und dadurch, wenn sie dann zum Beispiel von der Seitenstraße auf eine Hauptstraße einbiegen, dann geben sie nicht genügend Gas, um mit diesem, mit dem Flow und mit dem Tempo mitzugehen, das die Männer oder die anderen Autofahrer vorgeben. Das macht die Frauen in meinen Augen zu schlechteren Autofahrern. Und jetzt kommst du.
Deine Argumente sind alle männlich und ich finde das halt falsch. Also du musst ja einfach nur die Unfallstatistik betrachten, wo drin steht, dass Männer viel mehr Unfälle bauen als Frauen und aus genau den Gründen, weil sie eben aggressiver fahren. Und ich selber begreife mich aber als Homo mobilis. Ich bin schon auf der ganzen Welt Auto gefahren, auch so wie der junge Mann, über den Henrique gerade berichtet. Ich war auch in Tadschikistan auf der sehr hohen Straße zum Beispiel.
Wirklich?
Ja, wirklich. Und trotzdem weiß ich aus Erfahrung, weil ich sehr viel Auto fahre und auch immer sehr schnell, ist das falsche Wort, ich fahre zügig. Und trotzdem weiß
schwungvoll.
Ich das. Schwungvoll. Trotzdem weiß ich, dass es besser wäre, wenn alle wie Frauen fahren würden, eben vorsichtiger, zurückhaltend, umschauender, vorausschauender.
Jetzt gibt es ja aber Menschen wie dich. Du bist Mann, Homo mobilis und Frauenversteher, Feminist könnte man auch sagen. Also wenn alle so fahren würden wie du, wäre die Welt auch in Ordnung.
Ja, das stimmt.
Ja. Ich bin eine Frau ohne Führerschein. Das muss man vielleicht mal dazu
sagen.
Ich bin
ein Homo mobilis, also ich weiß es besser.
Du weißt es besser, okay. Dann wollte ich gerne mal nicht unerwähnt lassen, dass es über dich einen Film gibt.
Und dann nicht nur über mich, auch noch über Sven Marquardt und Smiley Baldwin.
Ja, drei Berlin Bouncer, drei Türsteher in Berlin. Viele Leute fragen mich, Caro, du kommst aus Berlin, da ist es doch immer so verrückt und wild, erkläre doch einmal das Nachtleben. Und ich finde, dass dein Film, euer Film Berlin Bouncer, diese Parallelwelt schon sehr geschickt einfängt. Und wer jetzt zum Beispiel selber nicht so oft im Berghain oder in deinen Clubs oder überhaupt in Berlin unterwegs ist, hat die Chance, sich das wenigstens mal von ganz nahem anzusehen. Ja, und dann weiß man auch, worüber alle anderen reden.
Ja.
Kommen wir mal zu etwas, was idealerweise nicht in Clubs zu finden ist. Und wenn ja, alle raus hier. Wenn's schimmelt, rennen die meisten ganz weit weg. Schimmel ist der Feind. Schimmel kann tödlich sein. Sie haben hier Schimmel. Ja, wenn man das hört, kann man eigentlich schon Umzugswagen bestellen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine ganz nützliche Sorte Schimmel. Den Schwarzschimmel nämlich. Vera Meyer, darüber, was man mit Schwarzschimmel anfangen kann.
Der Ansatzpunkt der Schwarzschimmel, der eigentlich seit 100 Jahren bekannt ist und seit 50 Jahren auch für Enzyme, für die Waschmittelindustrie genutzt wird, dass man den einfach umprogrammiert und sagt, okay, kann ich mit dem nicht auch Medikamente herstellen?
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Ich bin Vera Meyer und ich leite das Fachgebiet Angewandte Molekulare Mikrobiologie hier an der TU Berlin. Wir sind ein Team von 30 Personen und wir forschen an verschiedenen Pilzen. Und von dem ich heute erzähle, der heißt Aspergillus niger, das ist der Schwarzschimmel. Den kennt jeder von uns, diese kleinen schwarzen Punkten am Bart, wo man ihn nicht haben möchte. Und der Grundgedanke war, der Schwarzschimmel hat einen ganz starken Stoffwechsel. Und was ist, wenn ich den jetzt einfach nehme und anstatt ihn in Richtung Zitronensäure umlenke, in Richtung ein bestimmtes Medikament, was bis dato viel zu teuer ist, um es mit anderen Mikroorganismen herzustellen, in geringen Ausbeuten hergestellt wird oder gar nicht hergestellt werden kann.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Der Eureka-Moment, boah, der produziert wie wild. Wir haben den gentechnisch umprogrammiert und haben dann solche großen Konzentrationen festgestellt, dass wir dachten, das geht gar nicht. Haben das nochmal gemacht und immer wieder festgestellt, das sind ja riesen Mengen, die da produziert worden sind. Und es wurde eigentlich erst später klar, als wir tatsächlich Kalkulationen gemacht haben, geschaut haben, also was verlangen Pharmafirmen für einen Preis für bestimmte Konzentrationen, war klar, wow. Und wir waren so begeistert, weil wir tatsächlich verstanden haben, dieser Grundgedanke funktioniert wunderbar, dass uns das so begeistert hat, dass wir jetzt da auch natürlich auch weiterarbeiten. Wir feiern natürlich auch mit Sekt. Wir gehen essen, wir gehen was trinken, wir freuen uns im Stillen. Also das gibt verschiedene Formen des Freuens und des Feierns.
Und was hat's gebracht?
Was aus dieser Idee wird, dass wir jetzt Medikamente nicht nur preisgünstiger herstellen können, sondern sie auch quasi in Mengen produzieren können, dass wir sie bereitstellen können für Menschen, die sich das bis dato noch gar nicht leisten können. Das heißt, das Anwendungspotenzial ist auf einmal so greifbar und das ist das Tolle. Man kann Parasiten damit viel besser bekämpfen, die Mensch oder Tier befallen und ganz schlimme Krankheiten, mit denen man sich gar nicht näher beschäftigen möchte, verursachen.
Ja, wer hätte das gedacht? Schwarzschimmel, dein guter Freund und Helfer. Jetzt geht mit ein bisschen Glück die Studiotür auf und herein tritt Vivian, die uns eine wunderschöne Geschichte mitgebracht hat. Wobei, ja, wunderschön sei mal dahingestellt, eine Geschichte mitgebracht hat über ein junges Mädchen mit Namen Asta. Hier könntest du Platz nehmen.
Hallo.
Hi Vivian, schön, dass du da bist. Das ist Frank, Vivian Frank, Frank
Hallo.
Vivian.
Hallo.
Wir hören eine Geschichte über die schwierige Balance zwischen dem Streben nach Autonomie, könnte man sagen, und Unabhängigkeit und dem Wunsch nach Harmonie in der Familie. Es ist die Geschichte von Asta, einer jungen Frau, die sich nicht von ihren Eltern verheiraten lassen will. Wie geht diese Geschichte los?
Asta ist eine gute Freundin von mir. Sie ist 32, kommt aus Indien, wohnt aber schon seit ein paar Jahren in Berlin. Und sie hat einen sehr speziellen Konflikt mit ihren Eltern, die weiterhin in Indien leben.
I was at work and my dad called me and it seemed a little bit urgent. So I called him back and he said, just send me your updated biodata and pictures and not just any pictures, high definition pictures. And I'm like, why? I couldn't really understand. He was filing my application for marriage at a marriage bureau, and there the lady said, like, we need high definition good pictures of her.
Ihr Vater will Fotos von ihr haben, aber nicht nur irgendwelche, sondern hochauflösende. Also am besten soll sie die mit einer Spiegelreflexkamera machen. Und zwar sind die für ein Heiratsbüro. Ihr Vater will nämlich, dass Asta so schnell wie möglich heiratet. Asta will das aber nicht.
Ja, und immerhin ist Asta ja bis zum 32. Lebensjahr drumherum gekommen.
Ja, genau. Aber ja, das war mit sehr vielen Konflikten verbunden. Und sie hat eigentlich nämlich ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Wären da eben nicht diese sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie Asta leben soll. Also wenn es nach ihren Eltern gehen würde, wäre sie schon längst verheiratet und hätte Kinder. Und Asta ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite will sie ihre Eltern glücklich machen. Auf der anderen Seite will sie sich aber natürlich nicht ihr Leben vorschreiben lassen. Und darum geht es in dieser Geschichte, also um diesen inneren Konflikt. Und um ihren Kampf um Unabhängigkeit. Und das ist natürlich ein sehr schwieriger Balanceakt. Dass Astas Vorstellungen von ihrem Leben ganz anders sind als die Vorstellung ihrer Eltern für ihr Leben, das merkt sie zum ersten Mal, als sie 19 ist. Und zu diesem Zeitpunkt, da ist sie Studentin. Sie lebt noch bei ihren Eltern in Gujarat, das ist im Westen von Indien. Und nach der Uni trifft sie sich oft noch mit Freunden im Park. Und an einem dieser Nachmittage, da ist auch zufällig ihr Schwarm mit dabei.
I very, very strongly remember the time when he stood next to me and I'm like, wow, he's so tall. He's dark and he was handsome and he's smart. Every time he was around me, I felt happy, jumpy, nervous all together.
Asta ist total verknallt, ja, und tatsächlich fragt er sie dann auch an einem dieser Nachmittage um ein Date. Er will einen Kaffee mit ihr trinken gehen. Und als sie dann zu Hause ankommt, da erzählt sie sofort ihrer Mutter davon. Die ist so eine gute Freundin für sie. Und die Mama, die freut sich auch. Und die hat ein paar Fragen. Wie sieht er denn so aus? Was macht er so? Und dann fragt sie nach der Telefonnummer des Vaters.
Des Vaters von diesem jungen Mann.
Weil
die Mutter möchte dann direkt in die Vollen gehen und will jetzt hier direkt schon mal Unterlagen losschicken vielleicht, ja?
Genau.
And then eventually she was like, okay, so can you get me his father's number? And I'm like, why do you need his father's number? And she was like, because you guys have decided to date, then eventually you would have to get married. So it's better that parents would talk first.
Plötzlich ist die Rede von Hochzeit und Asta bekommt Angst.
Wie geht das weiter? Gibt sie die Telefonnummer raus oder ist ihr das komisch?
Ja, also sie ist erstmal total verwirrt, denn ja, sie ist verknallt, aber sie will ihn natürlich erstmal richtig kennenlernen. Aber sie will auch weiter studieren, sie will unabhängig sein, sie ist ja erst 19.
I do remember going to my room and I was super angry. I didn't know what to do, like I wanted to throw stuff, but there was nothing around to throw. And then I got really scared. Like I started thinking about what if I had to get married to this guy. And that was a scary thought.
Sie ist also wütend und enttäuscht, aber sie hat auch so große Angst, dass sie tatsächlich am nächsten Tag dann das Date absagt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
Ich muss sagen, ich finde sie wahnsinnig sympathisch, wenn sie sagt, ich wollte was werfen, aber da war nichts, was man werfen konnte. Okay, sie sagt das ab, weil sie sich nicht so einfangen lassen möchte.
Ja, und weil sie einfach, das ist ja einfach alles viel zu viel, viel zu schnell. Sie kennt den Typen ja noch kaum.
Ja.
Außerdem trifft sie in dem Moment eine Entscheidung. Sie beschließt, dass sie ihren Eltern von jetzt an nichts mehr erzählen wird, also zumindest nichts mehr über ihr Liebesleben.
Aber eigentlich hatte Asta ja ein sehr gutes Verhältnis und auch vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Eltern.
Total. Also sie hat vor allem in ihrer Kindheit ihren Vater als total liberal, als modern kennengelernt. Er hat sie zum Beispiel, sie und ihre Schwester, von klein auf zum Schwimmen geschickt, zum Klettern, zum Campen und zum Beispiel selbst mit 8 schon zum Schießtraining. Also ihm war es immer wichtig, dass Asta eine starke, unabhängige Frau wird. Und deshalb gab es von ihm dann auch eine Bedingung, als sie mit 15 wie alle anderen einen Motorroller haben wollte.
He taught us like how to put it on the stand and he bought me my first bike only when I could do it by myself. And now I'm like, if I'm a girl, I can get that thing very easily. Like I just have to go there, look helpless and somebody would come and help me out. But he never wanted us to do that. And he said that, why should you be dependent on anyone else, especially on guys?
Er will also, dass sie den Roller selbst abstellen kann, ohne fremde Hilfe. Und weil Asta ihre Eltern so progressiv erlebt hat, versteht sie eben auch nicht, warum ausgerechnet ihr Vater, als sie dann Anfang 20 ist, so darauf beharrt, dass sie einen Ehemann braucht, um glücklich zu sein. Aber sie lässt sich dann ihren Eltern zuliebe darauf ein und hat dann mit 22 ihr erstes arrangiertes Date. Und das läuft so ab, also die Freunde ihrer Tante, die haben Freunde, die wiederum einen Sohn haben, der Single ist. Und die ganze Familie kommt dann zu Asta nach Hause und erst reden die Eltern miteinander und sie und der Mann sind sozusagen eher im Hintergrund. Asta muss freundlich sein, höflich sein, Wasser bringen, lächeln. Und dann haben die beiden so ein bisschen Zeit füreinander, um sich ein bisschen kennenzulernen und werden dann quasi in so einen Nebenraum geschickt. Witzigerweise bei ihrem ersten arrangierten Date war es das Schlafzimmer. Aber die Tür, die bleibt immer auf. Asta macht dann zähneknirschend mit, aber es gibt immer häufiger Streit. Ihr Vater, der überrascht sie zum Beispiel einmal nach der Arbeit mit so einem arrangierten Date. Sie kommt nach Hause und ja, er sagt ihr dann so, da kommt jetzt gleich ein Mann mit seiner Familie und er möchte, dass sich Asta schminkt und dass sie sich auch so ein traditionell indisches Gewand anzieht. Und das verärgert sie total. Einmal macht er auch vor den Eltern ihres potenziell zukünftigen Kommentare über ihre Figur. Und Asta fühlt sich dann total verraten.
He was without a doubt my hero when I was growing up. And now suddenly it feels that I kind of lived a lie. Or there was a huge hypocrisy in the whole thing. Like on one hand, he said like you are equal to a guy. He made us independent. And now on the other hand, he wants us to follow through a conventional this thing that get married, have kids and all. And that really surprises me.
Sie versteht nicht, wieso er auf einmal so konservativ denkt und so anders ist. Sie will ihre Eltern aber eben auch nicht enttäuschen. Und deswegen beschließt sie dann, ein Doppelleben zu führen.
Wie sieht dieses Doppelleben aus?
Sie verliebt sich mit 26. Ganz ohne Setup und zwar in den Kumpel eines Freundes und erzählt ihren Eltern nichts davon. Das ist eine Fernbeziehung. Die beiden sehen sich einmal im Monat. Sie braucht mit dem Zug ungefähr 10 Stunden hin, mit dem Bus sind es 15 Stunden. Und immer wenn er kommt, dann schläft er bei einem Kumpel oder im Hostel. Und wenn sie zu ihm fährt, dann erzählt sie ihren Eltern, sie würde eine Freundin besuchen oder ein Bewerbungsgespräch haben. Sie treffen sich immer an Orten, an denen sie alleine sind oder unbeobachtet. Zum Beispiel tagsüber im Kino, da ist es schön dunkel. Oder sie fahren mit dem Auto rum, knutschen auf Parkplätzen oder besuchen Nachbarstädte. Aber selbst dann ist Asta immer super vorsichtig. Einmal zum Beispiel sind sie in einem Park, 20 Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt. Und ihr Freund will ihre Hand halten.
I was like super scared. Like I thought somebody would see us holding hands. And that meant that my parents would know that I have a boyfriend or I was holding hands with somebody. I didn't know how to walk. I kind of stopped walking because I never had a guy holding my hands and walking. And he could feel that and he was like, are you okay? And I was like, yeah. And then I took my hands away and then he realized that, okay, I was not really okay. And then, yeah, he understood.
Oh Gott, meine liebe Vivian, ich fange langsam an zu hoffen, dass die beiden sich gekriegt haben. Sag jetzt einfach nichts. Es ist ja furchtbar. Wir müssen da jetzt durch. Also, Handhalten macht ihr furchtbare Angst. Sie stellt
genau,
sich vor, irgendwer, der irgendwen kennt, könnte sehen, dass sie mit jemandem läuft und Hand hält.
Genau. Und sie fühlt sich sogar beobachtet, wenn sie allein mit ihrem Freund in seiner Wohnung ist.
I remember telling him this. What if my dad walked in right now? And he was kind of mad at me for thinking in this way. We had this kind of thing reoccurring and he was very pissed after the second, third time. He was like, stop being crazy.
Sie hat immer diesen Gedanken, ihr Vater könnte gleich reinplatzen und sie erwischen und dann müsste sie sich erklären und sie wüsste aber nicht wie. Und das kriegt natürlich auch ihr Freund mit.
Dieser Freund ist, nehme ich mal an, auch keiner, der jetzt für die Eltern in Frage kommen würde, oder? Weil auf diese Art könnte man es ja mal probieren, jetzt, wo sie sich sicher ist, dass sie diesen Typen auch wirklich gerne hat.
Sie hat ihn gern, aber das bedeutet noch nicht, dass sie ihn heiraten will. Okay. Und sie wüsste eben, wenn sie ihn ihren Eltern vorstellt, dann würden
dann
sofort
die Maschine wieder los.
Genau, und das ist sozusagen ihr Problem. Ja. Sie müsste sich hundertprozentig sicher sein, dass sie ihn heiraten will und davor erzählt sie ihren Eltern nichts.
Ja.
Ihr Freund ist dann irgendwann ziemlich genervt davon und trennt sich dann nach einem Jahr von ihr. Asta grübelt lange, warum er sich von ihr getrennt hat. Und sie glaubt auf jeden Fall...
Er hat sich von ihr getrennt, weil sie sogar in einem geschlossenen Raum Angst hatte, dass ihr Vater reinläuft. Das muss ihn genervt haben.
Ja, aber nicht nur das. Also sie hatte generell das Gefühl, dass sie nie so richtig 100% von sich geben konnte. Also sie konnte sich nie so richtig fallen lassen. Sie hatte immer ihre Eltern im Kopf und ein schlechtes Gewissen. Und das Problem ist eben auch, Sex vor der Ehe, das konnte sie sich einfach nicht vorstellen und sie konnte sich einfach von diesem Gedanken nicht lösen und war immer hin und her gerissen zwischen das will ich und das darf ich. Kurz darauf kommt ein ziemlich entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben. Und zwar bekommt sie eine Zusage für einen Studienplatz in Weimar. Sie hatte sich auf einen Masterstudienplatz beworben. Und kurz vor ihrer Abreise, da erledigt sie noch was. Sie besucht einen Deutschkurs in einer anderen Stadt zusammen mit einem Kumpel. Und sie hat immer noch fetten Liebeskummer. Sie betrinkt sich und trifft eine Entscheidung.
Die besten Entscheidungen werden ja bekanntermaßen betrunken getroffen.
I was in a different city and I got drunk one night and there was a friend, very dear friend. And I just kind of like asked him, like, let's do it. In my mind, the thing was that it was okay. It's very stupid and very naive, but I thought the moment I lose my virginity, the next day I'm going to become a woman and I'll be a different woman altogether. So the next day, when I woke up, I was standing in front of his window and there was a river next to his apartment. So I was looking out to the river and I was asking myself this question: except pain, I don't feel any different. I don't feel any less hurt. And it's just that I'm not virgin anymore.
Es ist ja so unheimlich süß und naiv, dass sie das Jungfräulichkeit verlieren als so eine Art Initiationsritus begreift, der sie zur Frau machen könnte, auch im Geiste. Also es ist wirklich naiv.
Ja, aber in Indien spielt eben die Jungfräulichkeit eine große Rolle und die meisten verlieren sie eben erst dann, wenn sie geheiratet haben und dann ja eine richtige Frau sozusagen sind, eine Ehefrau.
Ja. Frank, jetzt sag doch auch mal was. Du hörst dir das hier die ganze Zeit an. Ist das nicht naiv?
Spiel die Geschichte 1850?
Nein, sie ist im Hier und Jetzt.
Ja. Frank kann es auch nicht ganz glauben, ne, was er da hört. Okay, wie geht's weiter?
Im Oktober 2014, da ist sie dann 27 Jahre alt, zieht sie nach Weimar ins Studentenwohnheim und da lernen wir uns dann kennen. Wir teilen uns eine WG und sie hat zum ersten Mal ihr eigenes Zimmer.
When I realized that it was my own space, I was like, oh my God, like, oh my God, I still remember that feeling. Like, I closed the door, housemaster gave me the keys and he said, okay, this is your room. But then I closed the door, I went to my room and I was like, this is my room. It's like, wow, like for the first time in my life, I have my own space. And I had like this Bollywood song playing in my mind. Like, it was so amazing.
Ja, sie hat sich vorher immer ihr Zimmer geteilt, entweder mit ihren Eltern, mit ihrer Schwester oder auch mit Kommilitoninnen in Indien. Mhm. Sie hat da zum Beispiel im Hostel gewohnt und da waren noch drei andere Mädels in ihrer Wohnung. Und da gab es dann eben auch genaue Regeln, ne? Keine Männer, ab 10 Uhr konnten sie das Haus nicht mehr verlassen. Und sie hatten eben wenig Privatsphäre, aber das war für sie ganz normal. Und alle um sie herum haben ja auch immer sehr deutlich gemacht, was sie von ihr halten und haben ihr auch ständig Tipps und Ratschläge gegeben.
Up until I started living by myself, I did not really know myself. Because there were so many things around me and so many people around me who had so many different kind of perception about me. And they would let me know that this is how they perceive me. Maybe I should do this, maybe I should do that. So instead of focusing more on myself and what I feel, I was entertaining other people's opinion about me or other people's suggestions.
Jetzt in Deutschland, da fängt sie an, zum ersten Mal so richtig bestimmte Verhaltensmuster und Gedankengänge zu hinterfragen. Also immer, wenn sie diese Stimme im Kopf hört, du sollst dies und das nicht machen, dann führt sie so ein inneres Zwiegespräch mit sich selbst und stellt sich die Frage, ja, wieso eigentlich nicht? Und wenn sie dann keine zufriedenstellende Antwort findet, dann macht sie das einfach.
Ja.
Und so meldet sie sich dann zum Beispiel auf Dating-Plattformen an. OkCupid, Tinder, ja. Sie geht auf Partys, sie trinkt Alkohol und verliebt sich. Unglücklich.
In einen Deutschen?
In einen Deutschen tatsächlich, ja.
Ach, guck mal an, jetzt bist du wieder dabei bei der Story. Sie verliebt sich in einen Deutschen, wow.
Und ihre Eltern, die kriegen von all dem nichts mit.
Wie auch.
Ganz im Gegenteil, die schicken ihr ständig immer noch Dating-Profile. Also nur weil sie jetzt weit weg ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht weiterhin daten kann. Und sie hat dann ab und zu Skype-Dates. Ein Jahr nach ihrem Umzug bekommt sie dann einen Anruf.
Ach, ich dachte, ein Kind. Gott sei Dank, ein Anruf.
Nein, aber es ist leider kein schöner Anruf.
Oh, okay.
Ihrem Vater geht es schlecht. Der liegt im Krankenhaus und keiner weiß, was los ist. Und sie bucht dann ein Ticket und fliegt hin.
My dad was super sick. And it was very like critical situation, so I flew from Germany and my sister, she flew from USA. And yeah, there were some family members who were criticizing that, you know, your dad became sick because they worry for you. He's sick because, you know, you are not married. That really broke my heart. And I was like, what the hell?
Sie bekommen mit, ihre Verwandten sprechen hinter ihrem Rücken über sie und ihr Single-Dasein und geben ihr die Schuld dafür, dass ihr Vater so krank ist, weil er sich eben so viele Gedanken um sie macht. Und Asta ist dann richtig wütend und verwirrt. Sie weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Und dann schreibt sie einen Freund an, der ist auch gerade zu Besuch in Indien. Und sie macht ihm einen Vorschlag. Sie will sich verloben.
I wanted to find a solution. I wanted to make people shut up. I just wanted to make my dad feel less worried about me. And I thought, okay, if me getting engaged with somebody makes him less worried about me, why not? And that's why I proposed to this guy, like, let's get married. And he was like, why the change? Why do you want to? And I was like, come on, like, I'm going to turn 30, and this is what is happening. And he said, this is the wrong reason to get married. And yeah. He explained it very nicely. Then I was like, no, I don't love him and he's a friend.
Also, falls uns jetzt Leute zuhören, die manchmal in ihrem Leben das Gefühl haben, sie treffen vielleicht komische Entscheidungen aus komischen Impulsen heraus. Ja, es gibt immer jemanden, der noch merkwürdiger denkt. Zum Beispiel deine Freundin Asta, die also, weil die Leute sagen, dein Vater ist krank, er macht sich Sorgen deinetwegen, erstmal entschließt zu heiraten. Meine Güte, wie kopflos.
Ja, aber es ist einfach so ein großer Druck, der auf ihr lastet. Ja. Sie ist ja in Deutschland, bekommt es nicht so mit.
Ja.
Aber als sie dann eben nach Indien fährt, kriegt sie von allen Seiten projiziert, dass so wie sie lebt, das ist nicht das Richtige.
Mhm.
Und sie will einfach, dass es ihren Eltern eben gut geht, weil die leiden natürlich auch unter diesem Druck.
Ja.
Ja. Ihr Kumpel redet ihr dann die Idee aus. Sie weiß ja auch, das ist eine Schnapsidee.
Guter Kumpel, Gott sei
Dank.
War sie wieder betrunken? Nee.
Nein. Aber sie hat sich einfach in die Ecke gedrängt gefühlt.
Ja.
Ihrem Vater geht es dann auch wieder besser. Und als er sie dann zum Flughafen fährt und wieder übers Heiraten spricht, da spricht sie ihn dann auf diesen Vorfall an.
He started talking about marriage on the way. And I said, Dad, please don't worry about me. Please look after yourself. It's more important. You don't have to add my marriage worry to it. And he said, I cannot help it. It is his burden to bear. Somehow it is his duty to get his daughters married. And he feels bad about it. And I told him that he shouldn't, because that makes me feel bad, because everyone else is saying that you are worried, your health is not good because of me. And my dad said, you don't have to hear everyone else. You don't have to worry about them. But you cannot make me stop worrying.
Er versichert ihr, seine Krankheit hat nichts mit ihr zu tun und es beruhigt sie zwar auch, aber sie fühlt sich nicht so richtig gut, weil er macht sich ja immer noch ständig Sorgen. Als Astrid dann wieder in Deutschland ist, fängt ihr Vater wieder mit der alten Leier an, also sie sollte jetzt demnächst mal heiraten und immer häufiger arten aber diese Telefonate in Streits aus. Und bei einem dieser Telefonate, da flippt Astrid aus, sie brüllt ihn richtig an. Sie merkt aber, das führt ja zu nichts. Sie ist dann einfach zu emotional und sie kann nicht so richtig rüberbringen, was sie eigentlich sagen will. Und deswegen überlegt sie sich, sie muss das Ganze anders angehen. Und sie beschließt, sie will einen Brief an ihren Vater schreiben. Der Brief ist 5 Seiten lang. Und bevor sie es dann aber tatsächlich schafft, diesen Brief zu schreiben, braucht sie mehrere Monate und mehrere Anläufe.
It has been on my mind ever since, so if I'm traveling somewhere, every day actually, at least once, either going to the work or coming back, I would be thinking what things I want to tell my dad. Everything that I do, everything that I read, everything I hear, I try to put that in a structure to convey to my parents that I think differently now and this is who I am now and you don't have to worry about me or my marriage or me finding someone. I will find someone. You don't have to worry about it.
Ich muss sagen, ich kenne das sehr, sehr gut bei Konflikten. Sobald man das Haus verlässt und losläuft, dass im Kopf eine Art geschriebener Brief losgeht, wo man das alles so auflistet, was man gerne sagen würde. Also das Gefühl, dass man im Kopf Briefe formuliert, wütende meistens, das kenne ich sehr gut. Was hat sie ihm denn dann jetzt geschrieben?
Sie schreibt, es ist völlig okay, als Frau Single zu sein. Sie beichtet ihm, dass sie sich mit Männern verabredet, online datet. Und sie schreibt, dass sie an sich nichts gegen die Ehe hat. Sie kann sich vorstellen, irgendwann mal zu heiraten, aber die Ehe hat einfach keine Priorität gerade für sie. Und er soll sich einfach gedulden. Und dass sie Sex hat, das erwähnt sie natürlich nicht. Und der Plan
ist... Kann er sich ja vielleicht denken.
Nein. So, also was sie mir erzählt hat, hört es sich so an, als würde er denken... Sie hätte noch nie mit einem Mann geschlafen und das ist, glaubt sie, auch ein Grund, warum er unbedingt will, dass sie heiratet.
Damit
weil sie dann erst
ja.
diese Vorzüge sozusagen kennenlernen kann und dann aber auch in der Lage ist, Kinder zu bekommen. Und der Plan ist, sie will ihm diesen Brief persönlich überreichen, nicht schicken, sondern persönlich überreichen, wenn er, ihre Mutter und ihr Bruder Weihnachten zu Besuch kommen nach Deutschland. Und der Brief soll so eine Art Gesprächsgrundlage sein.
I was nervous. I didn't know how he was going to react, and I was worried that we might end up having a big argument. But I really wanted to see. Somehow I was preparing myself for a confrontation.
Sie geht davon aus, dass ihr Vater auf jeden Fall eine Meinung dazu haben wird, und sie hofft aber, dass es eben nicht in einem Streit ausartet. Sie übergibt ihm dann den Brief vor der Arbeit. Sie verlässt das Haus und hört den ganzen Tag nichts. Und auch als sie dann abends nach Hause kommt, sagt er nichts zu dem Brief und sie spricht ihn dann darauf an.
When I came back home, I told my dad, I asked him like, hey, did you find my letter? Dad, did you read the letter? And he said, yeah, he did. And what do you think about it? He said, yeah, okay. I'm like, but so what is your opinion about it? What do you have to say about the letter? And he said, I will write to you a letter saying what I want to say. I was like, Dad, why? You can just tell me. And he said, no, you have written me a letter. I will write you a letter.
Fair enough, muss man sagen.
Ja, er will nicht darüber reden und stattdessen will er ihr auch einen Brief schreiben.
Mm-hmm. I was devastated. I was like, why wouldn't he react to it? And I was kind of hurt when I saw the letter here in the apartment. And I was really surprised. Why would he act in such a way?
Mit dieser Reaktion hat Asta nicht gerechnet, sie ist verwirrt, aber ihr Vater, der bleibt dabei. Also bis zum Ende seines Besuchs spricht er das Thema nicht mehr an. Und als sie dann abreisen, sieht Asta, dass er den Brief auch nicht mal mitgenommen hat.
Ihren Brief.
Ihren Brief, genau. Ja. Er hat ihn dagelassen, was ja auch ein Zeichen ist. Und das war alles im Januar diesen Jahres. Mhm. In den Monaten danach hat sie den Brief auch nochmal angesprochen, aber ihr Vater ist nicht darauf eingegangen, also sie stößt da auf Granit. Ganz im Gegenteil, nach ein paar Monaten hat er dann wieder angefangen, sie wegen Lebensläufe anzurufen. Und Asta, die dachte sich dann nur, das kann doch nicht sein. Mhm. Und deshalb hat sie sich dann, als sie vor einem Monat nach Indien geflogen ist, fest vorgenommen, wenn er das Thema nochmal anspricht, dann sagt sie ihm klipp und klar ihre Meinung. Und sie ist erst letzte Woche wiedergekommen und wir haben uns dann am selben Abend getroffen.
Das ist alles brandneu, ganz frisch.
Ja, genau.
Eieiei, ja.
Und es gab tatsächlich eine Konfrontation. Sie und ihre Eltern haben zusammen Mittag gegessen Und dann hat ihre Mutter von einem Heiratsbüro gesprochen, bei dem sie Asta gerne anmelden möchte.
And I was like, no more. Stop spending money in this kind of marriage bureaus. So my dad was like, why not? Like, why stop spending money in this kind of marriage bureaus? Unless you already have someone in your mind, we will not. I'm like, no, I don't have anyone in my mind right now. But finding a partner for me is not your responsibility anymore. I will find my partner by myself.
Sie macht also eine Ansage,
ja.
Ganz ruhig.
Ja.
Ihre Eltern, die sollen jetzt aufhören, Geld für Heiratsbüros auszugeben.
I had to be a bit rude, bit harsh. I told my dad, I don't want to get married in this kind of arranged setup. At that point, he was like, Indian women by the time age of 30, they get married and they have kids and you are now 32, you're going to turn 33. You have nothing. I'm like, so? I just asked him, like, so what? I'm like, I'm sorry. I don't subscribe to the same philosophy as you do. And that's why please do not expect me to get married to an Indian guy. This was the first time I made it so clear. That was something that my dad did not like. He was like, okay, that's all he could say.
Also sie will keine arrangierte Ehe und sagt auch, dass sie eventuell keinen indischen Mann heiraten wird.
Ich glaube, also ich habe jetzt ja zugehört und das hier und da so ein bisschen flapsig auch kommentiert. Man muss sich ja vorstellen, dass das die Lebenswelt dieser jungen Frau ist und dass das für sie ein ganz, ganz großer und sicherlich auch schmerzhafter Schritt gewesen ist, den Eltern das so klipp und klar ins Gesicht zu sagen.
Ja, also es hat ja mehrere Jahre gedauert.
Ja.
Sie
ich habe mitgezählt, 10.
10 Jahre hat es gedauert.
Oder 12.
Genau, mit 19 hatte sie die erste Auseinandersetzung und jetzt ist sie 32.
Ja. Ja, das ist tatsächlich eine lange Zeit, um seinen Eltern das so ins Gesicht zu sagen. Aber ich glaube, das ist eben was, wie das in Indien gelebt wird. Das sind indische Traditionen und die Asta wird nicht die einzige sein, die diese Art Konflikt mit sich herumträgt.
Ja, und sie ist total befreit nach dieser Auseinandersetzung, fühlt sich gut, weil es gab eben kein Drama, keine große Auseinandersetzung. Und sie konnte eben endlich mal sagen, was sie sagen wollte, aber eben in Ruhe und selbstbewusst. Jetzt könnte man denken, Ende gut, alles gut.
Mhm.
Aber nur weil das Thema für Asta und hoffentlich auch für ihre Eltern abgeschlossen ist, heißt das noch lange nicht, dass auch die Großfamilie das so sieht. 3 Tage nach dieser Konfrontation war sie zusammen mit ihren Eltern bei ihrer Tante und die hatte auch noch so ein paar Tipps für sie.
We were at my mom's aunt's place and my mom's aunt, she started talking about marriage and she was like, oh, you should now start seriously looking for guys. The time is running, blah, blah, blah. And she was kind of making my parents feel that it was their responsibility. So I had to step in before my parents could say anything. I said, but auntie, it's none of my parents' business anymore. And she was also taken aback, like, how could I say something like this? And she was like, yeah, of course, we don't say no to it. It's your life. You should find your own partner, but then make it fast. Don't get lazy. Meet people. If it takes like 3 meetings per day, go and meet them and make it faster. Make this process quicker. And I'm like, yeah, I'm on it. That's all I could say.
Jetzt geht's ihr gut. Sie hat gesagt, was sie sagen wollte. Und jetzt kann sie nur hoffen, dass ihre Eltern die Message verstanden haben.
Aber sie ist weiterhin, lebt sie hier in Deutschland.
Genau, sie ist weiterhin hier.
Und das, Single.
Und Single.
Das ist ja sicherlich auch ein wichtiger Schritt dann gewesen, einfach das Land zu verlassen, sich dem Entzug, also dem Zugriff seiner Eltern so ein bisschen zu entziehen. Aber wow, also wie Frank, der hat ja nicht viel gesagt, aber einmal zwischendurch hat er gesagt, spielt die Geschichte 1850. Und das ist tatsächlich eine Frage, die man sich mit Blick auf das, was da passiert ist, stellt. Aber nein, das passiert heutzutage. Ich bin sehr froh, dass du dir erzählt hast und auch ein bisschen bewegt davon. Und bedanke mich sehr herzlich bei dir, Vivian Schütz, und natürlich deiner Freundin Asta, unbekannterweise. Schöne Grüße.
Danke.
Da hast du dich ganz schön zurückgehalten. Da hattest du jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, war Frank?
Doch, ich hätte da viel zu sagen, aber das ist halt dann alles eine Grundsatzdiskussion. Wie können wir im Jahre 2019 immer noch darüber reden, dass Frauen selbstbestimmt leben wollen? Das ist nicht das Schlimmste überhaupt. Und ich finde, die Eltern, die Verwandten haben sie emotional erpresst und das ist eine Straftat, finde ich.
Na gut, aber es ist ja nun mal so, also es ist ja eine Tatsache und die Sachen, denen man irgendwie ins Auge sehen muss, weil die stattfinden. Es ist ja nicht so, dass eine Diskussion darüber daran erstmal was ändert. Also.
Na, man soll schon diskutieren, aber ich finde, man soll halt sehr streng eine Position beziehen dazu.
Ja, also geh nach Indien, sag das Astas Eltern ins Gesicht.
Das werde ich tun.
Du dich traust.
Das würde ich.
Du bist ja jemand, das hatte ich vorhin schon mal anklingen lassen, der wirklich in einer Parallelwelt eigentlich lebt. Du selber siehst das, glaube ich, nicht so.
Ich betrachte es als Elfenbeinturm. Also vielleicht kann man es als Parallelwelt auch sehen.
Du lebst in einem Elfenbeinturm. Dieser Elfenbeinturm ist das Berliner Nachtleben. Könntest du mir sagen, also ich meine, ich bin sicher, dass es so ist, aber inwiefern sich das Berliner Nachtleben in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren verändert hat?
Es hat sich vor allem professionalisiert. Und wenn man jetzt so Sachen betrachtet wie den Kater, das Berghain, das Sisyphus oder die Renate, die ja so sinnbildlich dafür sind, finde ich, kann man sehen.
Das sind jetzt alles Clubs, die du aufgezählt hast. Ne? Uns hören tatsächlich Leute zu, die das nicht so, genau wissen können.
Das sind alles Clubs in Berlin, die versuchen, alternative Welten zu schaffen. Aber was ich meine mit professionalisieren, das ist halt in meiner Betrachtung so ist, dass sie halt eben diese Wochenendwelt sind. Also die meisten Leute, die da hingehen, gehen wahrscheinlich unter der Woche nochmal arbeiten und dann am Wochenende in eine Parallelwelt hinein, die nichts mit ihrer Wochenwelt zu tun hat. Und um diese Parallelwelt zu schaffen, muss es halt sehr professionalisiert sein. Es gibt ganz normale Barkeeper, es gibt Türsteher, es gibt Leute, die rennen, es gibt Leute, die liefern, es gibt Leute, die Deko machen.
Ja.
Und früher war das halt alles mehr so ein fließender Prozess, hatte ich das Gefühl, dass halt viel mehr Leute im weiteren Sinne damit beteiligt sind und es nicht so abgeschlossen war, sondern man hat es halt mitgelebt und heute ist halt Arbeitswelt und Feierwelt mehr getrennt, aus meiner Perspektive.
Jetzt sind das ja so Inseln, die Leute sich schaffen. Also ne, man begibt sich da so rein in dieses Nachtleben. Idealerweise ist man da seine Verantwortung los. Vielleicht macht man sein Telefon aus. Vielleicht so. Man möchte eigentlich wie so ein bisschen wegschwimmen. Warum, glaubst du, ist das so wichtig für die Leute, dass sie so wegdriften dürfen aus ihrem Alltag?
Weil der Alltag für ganz viele ja dann doch irritierend ist und wieder ihre Natur, dass sie halt sich in der Woche in ein Korsett zwängen, um in diesem System normal zu funktionieren, dann am Wochenende eben dieses Korsett verlieren, im Rausch, um dann sie selber zu sein.
Ja, und das sagst du nämlich, also sie selber zu sein, das ist eben nicht dieses, was man von außen oft denken kann, ja, die jungen Leute, die sind dann irgendwann total drüber und dann reden die nur noch Quatsch und das ist ja total bescheuert, ich bleibe lieber zu Hause und streiche meinen Hund, sondern die Menschen versuchen etwas, ja, zu sich selber mehr zu kommen. Kann man das noch greifbarer erklären?
Ich glaube halt, unter der Woche in der Arbeitswelt muss man sich in ein Korsett zwängen, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Und wenn man halt am Wochenende dann diese Barriere, die Tür oder die Mauer oder was auch immer überwindet und sich dann berauscht in jedwedem Sinne und der Rausch ist ja der Katalysator, dass man die Zwänge verliert und dann eben bei sich selber ist, um unter der Woche dann wieder funktionieren zu können. Also der ganz normale Ausgleich, also Yin und Yang, ohne jetzt so pathetisch zu werden.
Ich glaube, man kann das gleich ganz gut zusammenfassen mit Urlaub vom Gehirn.
Ja, genau.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass du hier mein Gast bist heute und so eine Sachen auch mal aussprichst.
Gerne,
die werden
Caro.
Nämlich viel zu selten gesagt. Schön, dass Sie Plus Eins hören. Schön, dass Sie uns hier Ihr Vertrauen schenken. Schön, dass Katja Bigalke ins Studio gekommen ist. Darf ich dir Frank Künster vorstellen? Frank Künster, Katja Bigalke.
Wir kennen uns schon.
Frank Künster.
Wir kennen uns schon sehr lange.
Ihr hattet schon mal das Vergnügen, natürlich.
Hatten wir.
Meine liebe Katja, ein Gerät geht von Hand zu Hand. Fällt auf den Boden, ist aber immer noch einsatzfähig. Es ist ein kleines Gerät, das einfach nicht kaputt gehen will und eine ganze Familie miteinander verbindet. Aber vielleicht geht nicht nur dieses Gerät von Hand zu Hand, sondern auch seine Weisheit und Erfahrung. Um was für ein Ding geht es heute?
Das sage ich jetzt noch nicht sofort, sondern ich sage erstmal, bei wem ich war.
Bei wem warst du?
Ich war bei Patricia Thielemann, eine Frau, bei der ich vor Jahren meine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Und die habe ich nicht nur als eine sehr gute Lehrerin kennengelernt, sondern die hat auch immer sehr lustige Geschichten erzählt während dieser Ausbildung. Und natürlich geht es beim Yoga auch viel um diese Beziehung zu Dingen und vor allen Dingen darum, diese Beziehung.
Moment, ich dachte, beim Yoga geht es nur ums Atmen.
Darum geht es auch.
Ja.
Über das Atmen findet man
zu sich. Aber materielle Sachen, die wollen wir doch weghaben. Genau. Yoga will das alles nicht.
Okay, deswegen, gut. Yoga will das alles nicht. Okay. Yoga will die Anhaftung an die Dinge lockern.
Ja.
Und deswegen habe ich gedacht, Patricia ist eine super Person, um die mal zu fragen, wie sie das denn mit Dingen hält. Und sie hat das dann gleich nochmal bestätigt, dass es im Yoga ja so einen ganz besonderen Bezug zu diesen Dingen gibt.
Also es gibt im Yoga die sogenannten Kleshas, und die Kleshas sind so die 5 Leiden auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. Und da gibt es einmal die Verblendung, also unsere Konditionierung, und es gibt sowas wie Egoismus, also die Ich-Haftigkeit, die Dinge, mit denen wir uns ganz stark identifizieren, so wie meine Schönheit, meine Bildung, mein Mann. Und dann gibt es halt die Vorlieben und die Abneigung, und letztendlich speist sich all das aus der Angst vor Vergänglichkeit und dem Tod. Also da leuchtet es ein, dass man bestimmte Dinge gerne um sich hat, und man soll halt durch Yoga lernen, diese Identifikation, sich dessen bewusst zu werden und die vielleicht ein Stück zu lockern.
Ja, also Caro, das hast du richtig verstanden. Es geht darum, die Beziehung zu lockern. Das Ganze bedeutet natürlich nicht, dass man keine Dinge um sich haben kann und darf und dass man sie auch nicht wertschätzen darf. Das tut Patricia Thielemann nämlich auf jeden Fall, und sie hat auch solche Dinge, die einen Wert für sie haben. Und jetzt kommen wir zu diesem Teil.
Es ist ein 54 Jahre alter Krupps-Mixer, der mal meiner Oma gehörte, dann, als meine Oma gestorben ist, an meinen Vater weitergegeben wurde. Und als der vor 35 Jahren gestorben ist, an mich übergegangen ist. Und der hat wahnsinnig viel durchgemacht. Also mir ist er bestimmt auch schon 40 Mal runtergefallen. Und ich habe vor unserem Gespräch versucht, mich etwa zu erinnern, wie viel 100 Brownies, Kuchen, Milchreis, Grießbrei und andere, auf Englisch sagt man Comfort Foods, mit diesem Mixer zubereitet wurden. Und er ist unverwüstlich, und mittlerweile denke ich sogar, der ist älter als ich. Der hat so viel durchgemacht, und an denen habe ich, auch wenn es ein kleines, ganz billiges Gerät ist, verbindet mich eben auch durch die Familie ganz viel mit dem. Und gerade, weil ja gewöhnlich technische Dinge 3 Tage, nachdem die Garantie abgelaufen sind, gewöhnlich kaputt gehen, finde ich es besonders merkwürdig, dass dieses Gerät, egal wie schlecht es behandelt wurde, das hält einfach durch, ein Leben lang.
Ganz süß ist, also man sieht nicht, dass es schon so alt ist, also es ist top in Form, würde ich sagen, hat auch noch ein einigermaßen weißes Weiß, also es, man sieht, es ist ein bisschen vergilbt, aber das Kabel ist total verdreht.
Das Kabel ist verdreht, und wie man sieht, hängt da auch so ein bisschen Schokoladensoße dran, weil mittlerweile benutze ich den nicht nur, sondern auch meine beiden Jungs, die jetzt auch anfangen zu kochen. Und normalerweise, wenn ich den als letztes in der Hand habe, wäre er abgewischt und sauber, weil ich ja so penibel bin. Aber meine Jungs, die schmeißen den dann halt einfach achtlos in die Ecke. Aber er lässt es ja mit sich machen.
Seid ihr so eine Bäckerfamilie gewesen? Also backt ihr gerne? Deine Oma, dein Vater, du, deine Kinder?
Ja, wir mögen das besonders gerne, alles Mögliche Süße zu machen. Und es gibt viele Experimente, die mit diesem Mixer gemacht wurden. Also Brownies, dann aber noch mit einer Oreo-Cheesecake-Füllung drin. Und Kuchen, wo dann Marzipan und Zitronensaft und alles ineinander, also immer so nach Gefühl, alle Zutaten, die man mag, die dann einfach zusätzlich noch da reingetan werden. Und da kommen meistens tatsächlich ganz gute Sachen raus. Also mein Favorite sind immer noch die Brownies. Und wenn man in diese Brownie-Mischung dann auch noch geschmolzene, gute Schweizer Schokolade tut, richtig viel, so dass der richtig anfängt zu rühren und gar nicht mehr durch das Dickicht sich durcharbeiten kann. Also da kommt was Hervorragendes bei raus. Das müssen wir mal zusammen essen.
Und gibt es so ein Familienrezept? Ich meine, der Mixer, der ist ja schon eine ganze Weile lang da. Gibt es irgendwas, woran du dich erinnerst, was deine Oma mit diesem Mixer gemacht hat?
Ja, also die hat mir immer, wenn ich krank zu Hause lag, hat die mir eben gerne so Sachen wie warmen Milchreis und Grießbrei gemacht und so. Also
grad mit dem Mixer?
Ja, weil dann, da musste dann immer zusätzlich noch entweder Eischnee oder Schlagsahne drunter gehoben werden, weil ich war als Kind so sehr asthmatisch, hohläugig und mager. Und dann wurde immer, um mich zu mästen, wurde immer überall Sahne und Butter und so reingetan. Und das wurde natürlich mit diesem Mixer gemacht. Und das Lustige ist, dass mein jüngerer Sohn auch so ist und mit 11, 25 Kilo wiegt. Das heißt, auch ich mache das jetzt ganz genauso und kippe dann immer irgendwie einen halben Topf geschlagene Schlagsahne in eine kleine Portion Milchreis. Es ist auch der Vater in diesem Mixer. Ich bin mit meinem Vater groß geworden. Meine Eltern waren geschieden und mein Vater war mit der Situation nach der Scheidung in gewisser Weise überfordert, mich gut zu versorgen. Und dann war die Oma tot und ich war 10, 11. Und der hat dann gelernt, als Hamburger Geschäftsmann mit diesem Mixer umzugehen. Er hatte so eine größere Im- und Exportfirma. Und wenn der dann da Stress da hatte, dann hat er ein paar Mal mich nachts um eins, wenn er seine Sachen fertig gearbeitet hatte, geweckt und hat gesagt, wollen wir uns ein Geheimnis machen, Patricia? Und das hieß dann, dass wir zusammen in die Küche gehen und uns mit dem Mixer ein Zuckerei machen. Und das war großartig, dieser steif geschlagene Eischnee mit Eigelb vorsichtig drunter gehoben und viel Vanillezucker. Und das haben wir dann zusammen mitten in der Nacht mit einem großen Esslöffel gegessen.
Und dieser Mixer ist nie kaputt gegangen, der geht nie aus.
Das hat es schon ein paar Mal gegeben, dass wenn ich zum Beispiel eben meinen Brownie mache mit dieser dickflüssigen Schokolade und wenn er sich da doch über 10 Minuten durchkämpfen soll, dass er dann irgendwann auf einmal nicht mehr geht und ist einfach Funkstille. Und jedes Mal, wenn das passiert, kriege ich ehrlich gesagt fast einen Herzinfarkt. Nicht, weil ich dann den Kuchen nicht weitermachen kann, sondern weil ich eben doch eine Bindung zu ihm habe. Und dann denke ich, vielleicht ist es jetzt das letzte Mal und jetzt ist er nun endgültig tot. Und dann freue ich mich besonders, wenn er dann so nach 10 Minuten ganz von alleine wieder geht.
Das ist mehr als ein Mixer. Das ist ein Schutzpatron. Das ist ein guter Begleiter bei den 5 Leiden auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. Das hat mich wirklich beeindruckt gerade. Dieses kleine Gerät, das die Generationen verbindet und dieses dieses Wohlige macht. Ein tolles Ding, Katja.
Fand ich auch.
Ja. Ja. Schön, dass du da gewesen bist.
Ja, das fand ich auch.
Mein Dank gilt auch Frank Künster.
Ich war auch gerne da.
Ja, und ich war auch gerne da. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe von Plus Eins. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.